bei den Liedern, die haben mich sehr angesprochen. Und auch das, der Bericht von Open Doors und dieser Kontext, dass eben gerade in der islamischen Welt ein sehr großer Druck da ist. Wir arbeiten hier ja auch mit Migranten aus diesem Hintergrund und mir wurde das auch nochmal so bewusst, wie schwierig es ist, wenn man aus diesem Kontext kommt, sich zu Jesus zu bekennen. Weil da ist man nicht nur selber betroffen, sondern die ganze Familie ist betroffen. Und man ist noch nicht nur, auch wenn man hier ist, nicht davon bewahrt, dass die Familie, wenn das irgendwie Spuren gibt zur Familie, wo man herkommt, dass diese Familie nicht auch betroffen ist. Und ich glaube, wir haben eine Riesenchance hier in Deutschland, diese Leute zu erreichen. Aber wir brauchen auch sehr viel Geduld, weil so eine Entscheidung, die hat richtig große Auswirkungen. Und ich denke, wir müssen da viel dafür beten, dass Menschen Jesus begegnen und dann es wagen, diesen Schritt zu gehen. Wir haben ja das Lied gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und das muss eigentlich das Bewusstsein werden, ne? Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Dann ist mir das auch zweitrangig, was hier ist. Und ich glaube, dass dieser Text, den wir heute auch haben, Matthäus 24, 32 bis 25, 13, und diese Predigtreihe, die führt uns auch in diese Richtung. Und kommt einfach darauf an, wie weit lassen wir uns da drauf ein und vielleicht auch, wo stehen wir heute, dass wir uns dieser Frage stellen. Und wir befinden uns ja gerade in so einer Predigtreihe, die sich bis Weihnachten mit dem Kommen von Jesus beschäftigt. Im November steht so als Überschrift drüber, Jesus kommt, wir machen uns bereit. Und im Dezember, Jesus kam, kommt und wird kommen. Also es geht einfach um was Jesus jetzt hier bei uns tut, aber auch das, was kommen wird. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was kommen wird, weil die Bibel uns eben sehr konkret darauf hinweist und weil Jesus selber auch in Matthäus 24 das sehr deutlich aufgegriffen hat für seine Jünger, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn wir jetzt die Folien mal sehen können, die erste, ich fasse es mal zusammen, das erste Kommen von Jesus feiern wir ja an Weihnachten und durch einen Engel hat Josef den Zweck dieses ersten Kommens auch geoffenbart bekommen, Maria auch, aber ich fand es gerade diese Offenbarung sehr zusammenfassend. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das war das erste Kommen von Jesus. Und das zweite Kommen von Jesus wird an vielen Stellen in der Bibel vorhergesagt, bereits im Alten Testament, aber noch sehr viel intensiver im Neuen Testament und dort auch von Jesus selbst. Und mit diesem zweiten Kommen werden gewaltige Ereignisse verknüpft, die die Menschheit erschüttern werden. Aber auch ein ganz spezielles Ereignis ist damit verbunden, nämlich die Entrückung der Jesus-Nachfolger. An über 20 Stellen im Neuen Testament ist die Rede von dieser Entrückung. Das Problem dabei ist, dass wir eine Fülle von Bibelstellen haben mit ganz unterschiedlichen Bildern und der Nennung von Ereignissen und teilweise auch Zeitangaben, sodass es relativ schwierig und aufwendig ist, ein Gesamtbild zu erstellen. Und deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Zusammenstellungen in dem Bereich. Und ich werde es auch nicht hinbekommen heute Morgen, euch das so richtig schlüssig zu vermitteln, glaube ich. Und es gibt auch eben unter den Theologen, die sich eingehend damit beschäftigen, dazu gehöre ich nicht, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Und ich dachte so, das ist fast wie bei diesem selbstironischen Witz von den Juden, die sie über sich selbst erzählen. Ganz kurzer Witz, der heißt einfach, zwei Juden, drei Meinungen. So kommt einem das auch vor, wenn man bei den Theologen über das Thema nachguckt. Aber trotzdem glaube ich, dass sich in groben Zügen eine ziemlich klare Richtung dieser Prophetien erkennen lässt. Also man darf nicht so ins Detail gehen, aber die groben Züge, die werden uns geschildert. Und ich finde einen Hinweis vom Prophet Daniel da sehr hilfreich in diesem Zusammenhang. Daniel hat ja die erstaunlichsten Prophetien gemacht, von denen ein großer Teil schon vor und mit dem Kommen Jesus, mit dem Kommen des Messias erfüllt wurden. Und zwar exakt so, wie er es vorhergesagt hat. Und das hat bei liberalen Theologen zum Beispiel dazu geführt, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, das kann eindeutig nicht sein, dass der das so exakt vorausgesehen hat. Das hat irgendjemand danach geschrieben, der es gesehen hat. Also die liberalen Theologen. Aber wir glauben eben, das war der Daniel. Und das ist Prophetie. Das ist das, was Gott auch sagt. Wenn ich etwas jemanden, einem echten Propheten eingebe, dann erfüllt er sich genau so. Und das sehen wir eben beim Daniel sehr exakt. Und dieser Daniel, der hat dann am Ende seiner Schriften im Kapitel 12, Vers 4 gesagt, oder er hat es von Gott eigentlich so gesagt bekommen, aber du, Daniel, bewahre diese Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Also keine Chance, die Prophetien im Blick auf das Ende zu verstehen, solange das Ende noch nicht in Sichtweise ist, weil es versiegelt ist. So sagt der Daniel das ganz deutlich. Du kannst es nicht verstehen, solange das Ende nicht in Sichtweise ist. Aber je näher wird dieser Zeit des Endes kommen, desto mehr wird das Verständnis zunehmen, sagt der Daniel hier. Und ich glaube, dass wir heute viel mehr verstehen, als wir vor 100 Jahren, vor 200 Jahren noch verstanden haben. Heute verdichtet sich dieser Eindruck, dass wir dieser Zeit des Endes ziemlich nahe gekommen sind, beziehungsweise schon in dieser Zeit leben. Und das möchte ich kurz skizzieren, indem wir nun in einem ersten Teil, den ersten Teil des heutigen Bibeltextes lesen. Der Bibeltext, der ist lang heute, also wir werden den nicht ganz lesen, sondern wir werden einfach zwei Bereiche miteinander angucken. Und ihr könnt euch das ja merken mit diesem Bibeltext, hier oben steht er, Matthäus 24, 32 bis 25, 13, und könnt es dann heute Nachmittag zum Beispiel oder heute Abend mal für euch lesen und nochmal durchgehen. Wir werden jetzt, wenn es geht, Matthäus 24, 32 bis 42 lesen. Aus der Neuen Leben Bibel lese ich da mal vor. Und zwar, da kommt dieses Blatt hier zum Tragen. Lernt vom Feigenbaum, sagt Jesus. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden, bevor all das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen, eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Das Erste, was ich da herausheben möchte, ist das Lernen vom Feigenbaum. Die Verse 32 bis 33, ich habe das jetzt nebendran den Text nochmal reingeblendet, dann könnt ihr da immer ein bisschen nachlesen. An vielen Stellen im Alten Testament sind der Weinstock und der Feigenbaum ein Bild im Zusammenhang mit Israel. Der Gerhard Meyer schreibt dazu in seinem Kommentar, der Feigenbaum unterscheidet sich dadurch von anderen Bäumen Palästinas, dass er im Winter sein Laub verliert und durch seine hervorstechenden kahlen Zweige wie völlig erstorben aussieht, so dass man an ihm die Wiederkehr des kreisenden Saftes besonders deutlich beobachten kann. Also das, was wir kennen das ja auch von unseren fast erstorbenen Bäumen hier, ne? Wenn die im Frühling wieder ausschlagen. Und es scheint, dass es beim Feigenbaum besonders drastisch zu sehen ist, wie da der Saft dann plötzlich drin zum Wirken kommt und dann wieder austreibt. Und dieses Bild wird für Israel genommen. Und zwar geht es dabei um Israel als Staat. Und die beiden markantesten Ereignisse nach der Zeit von Jesus, war, dass Israel im Jahr 135 nach Christus endgültig unterging. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, wie Jesus das ja hier auch in Matthäus 24, 1 bis 2 vorhersagt. Und im Jahr 135 nach Christus war es dann endgültig vorbei mit Israel. Und erst im Jahr 1882 nach Christus, also vor 140 Jahren jetzt, begann die erste jüdische Einwanderungswelle nach Palästina. Und 1948 nach Christus, also vor 74 Jahren, wurde der Staat Israel wieder neu gegründet. Roger Libby bezeichnet diese Periode seit 1882 als den Beginn der Endzeit, als die erste jüdische Einwanderungswelle eben nach Palästina stattfand. Er ist promovierter Theologe in den Fachbereichen Judaistik und Archäologie. Weltweit ist er als Bibellehrer unterwegs, Redner, Publizist, Bibelübersetzer. Und in seinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit belegt er 180 Prophetien, die sich seit 1882 erfüllt haben. Und er schreibt in einem Zitat, schreckliche Kriege und furchtbare Katastrophen sind an und für sich kein Hinweis auf die Endzeit. Wenn sie jedoch gepaart sind mit der Erfüllung von zahlreichen weiteren sehr präzisen Prophezeiungen über andere ganz spezifische Endzeitereignisse, dann sieht diese Angelegenheit natürlich völlig anders aus. Nach der Bibel soll die Endzeit grundlegend charakterisiert sein durch die Rückkehr der Juden aus der weltweiten Diaspora ins Land der Vorväter und durch die Neugründung des Staates Israel. Also wir merken, was für eine Bedeutung dieser Feigenbaum hat, der mit Israel gleichgesetzt wird, wo der Saft wieder reingegangen ist und es wieder aufgeblüht ist. Ein Staat wie kein anderer. Es gab es noch nie, dass ein Volk so lange nicht mehr existiert hat. Und dann plötzlich existiert es wieder. In den Versen vor unserem Abschnitt hat Jesus das auch näher benannt, was an weiteren Ereignissen damit zusammenhängt. Ihr habt es in der letzten Predigt ein bisschen gehört von Dietrich Mang, der am vergangenen Sonntag darüber gepredigt hat, über diesen Text. Und ich möchte uns diesen Inhalt nur noch mal kurz mit einer Grafik vor Augen halten, die von einem Zacharia Mark erstellt wurde, von Roger Libby dann aufbereitet hier. Und wir sehen hier oben diese, wie geht das jetzt da mit diesem, müsste eigentlich ein Punkt kommen irgendwo, geht aber nicht. Ja, okay, also ihr seht hier drüben diese beiden Fragen 1 und 2. Wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Das waren die Fragen an Jesus. Und diese beiden Fragen wurden in der linken Hälfte da erfüllt. Also bis ins Jahr 70 nach Christus war Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört vielmehr. Und dann liest man hier die Details in den Kästchen und darunter dann die angekündigten Wehen. Wehen sind ja Ankündigungen einfach für eine Geburt. Das heißt, das sind einfach vorlaufende Dinge, die geschehen. Und wir sehen hier unten dann diese fünf Zeichen: Massenkriege, Revolution, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und so weiter. Dann sehen wir hier so eine Schlangenlinie und es zeigt an, das hat mit der Zeit alles immer mehr zugenommen. Und auf der rechten Seite, die dritte und vierte Frage, wird von Jesus dann mit der Endzeit beantwortet. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Und in diesem rechten Teil sehen wir diese Auflistung der Zeichen der Endzeit nochmal, die eben dann zunehmen. Und dann ganz rechts eine Grafik, die seht ihr ein bisschen schlecht hier unten. Ich erkläre sie ganz kurz. Das ist eine Grafik, die nennt sich Number of Recorded Natural Disaster Events. Anzahl der registrierten Naturkatastrophen von 1900 bis 2018 und zeigt in allen Bereichen eine massive Zunahme. Diese Grafik, die kann man ganz öffentlich im Internet runterladen. Das ist keine von Christen gemachte, sondern das ist eine Quelle, MDAT heißt es, International Disaster Database, Open Source Programm. Du kannst es runterladen, angucken, die wird immer wieder erneuert. Und man sieht dort einfach diese enorme Zunahme in den letzten Jahren dieser ganzen vorhergesagten Naturkatastrophen. Zeichen der Wiederkunft, Zeichen der Endzeit. Das war die Frage der Jünger und das war die Antwort von Jesus auf diese Frage. Und er sagt, lernt vom Feigenbaum. Jesus macht also sehr deutlich, mit dem Aufblühen des Volkes Israel, das so lange wie tot schien, kündigt sich das nahende Ende an. Und damit greift er Prophetien aus dem Alten Testament auf, die die Rückkehr der Israeliten in das verheißene Land vorankündigten. Da haben wir Stellen in Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und so weiter. Und dann kommt noch das zweite Markante hier, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Verse 34 bis 39. Und dafür gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und ich möchte nur mal zwei nennen, die mir so einigermaßen schlüssig sind. Da gibt es auch noch andere. Also wie gesagt, das sind Interpretationsversuche. Die erste Interpretationsversuch wäre die Art der Reaktion der meisten Juden auf das erste Kommen von Jesus ist damit gemeint. In Matthäus 12, 39 sagt Jesus, ihr seid ein böses und ehebrecherisches Geschlecht und ihr fordert Zeichen. Und bis zum Schluss hat der Großteil des jüdischen Volkes eben Jesus als Messias abgelehnt. Obwohl sich ganz viele konkrete Prophetien aus dem Alten Testament mit Jesus erfüllt haben. Das ist so krass, ne? Wenn man mal diese Prophetien anguckt im Alten Testament, die so klar waren, dass eigentlich jeder hat sagen müssen, ja, das erfüllt sich jetzt vor meinen Augen, als ich den Messias gesehen habe. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Und die Bibel sagt uns, das wird so bleiben, bis Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Israel wird sich nicht bekehren, die werden den Messias nicht anerkennen, bis Jesus wiederkommt. Und das ist die erste Art der Interpretation, die man hier machen kann. Das zweite ist dieser gottlose Menschenschlag in Verbindung mit Verse 37 bis 39. Ist das noch eine andere Interpretationsmöglichkeit? Der Vergleich mit der Zeit Noahs wird hier ganz deutlich angesprochen von Jesus. Und ich fand es interessant, was Gerhard Mayer dazu schreibt. Er sagt, betrachtet man unsere Gegenwart einschließlich der christlichen, dann könnte man sie in ihrer materialistischen Oberflächlichkeit nicht besser beschreiben als durch Matthäus 24, 38 folgende. Und dazu gehört auch der weltweite Verfall ethischer Werte, den wir heute ganz massiv erleben, sowie die Fokussierung auf wir müssen die Welt retten. Da gab es jetzt gerade im neuen IDEA einen Bericht über den Jahresbericht der EKD-Ratsvorsitzenden. Und die hat gesagt, die Klimafrage ist die für uns gegenwärtig wichtigste Frage. Und ergänzt dann noch, die unbegrenzte Erderhitzung setzt im Unterschied zu Kriegen, Hunger und Terror die Bedingung der Möglichkeit menschlichen Lebens überhaupt aufs Spiel. Und dann sagt der Kommentator, dramatischer hätten es die Last Generation und die Friday for Future auch nicht sagen können. Dabei lehrt uns die Bibel, dass die Frage nach Verlorenheit und Heil, die Beziehung zu unserem Schöpfer und Erlöser, die entscheidende Schicksalsfrage der Menschheit ist und nicht das Klima. Aber die Landeskirche oder die großen Kirchen und auch viele andere, die in den Liberalismus abkippen, machen diese Frage zum Zentrum. Aber es ist nicht das Zentrum. Und das ist ein Zeichen der Endzeit. Ein gottloser Menschenschlag bis in die Kirchen hinein, die nur noch das Irdische als das Wichtige sehen. Und das andere ist nur noch so ein bisschen Makulatur, eine vage Hoffnung, die man auch noch irgendwo pflegt. Die Frage der Verlorenheit und Heil, die Beziehung zu unserem Schöpfer und Erlöser, ist die entscheidende Schicksalsfrage der Menschheit. Und es muss auch für uns die entscheidende Frage sein und bleiben. Auch in unserer Botschaft. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du irgendwelche kleinen Veränderungen in dieser Weltgeschichte hinbekommst. Irgendeine kleine Verbesserung des Klimas, das bringt uns gar nichts im Blick auf das Ende. Weil das Ende kommt und da ist es wichtig, wie stehst du zu deinem Erlöser? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Und Jesus sagt, niemand kennt Tag oder Stunde. Im Vers 36, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Es gibt die Zeichen der Endzeit und der Wiederkunft von Jesus. Unser Verständnis nimmt eindeutig zu, wie Daniel das gesagt hat, in der letzten Zeit. Aber trotzdem lässt es sich nicht berechnen. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch vorsichtig geworden mit der Interpretation, dass diese Generation mit der Generation, die gerade lebt, zusammenhängen könnte, die Geburt des Staates Israels erlebt hat, dass die praktisch zeigt, jetzt kommt das Ende, weil dann könnte ich es ja berechnen. Ich weiß ja, irgendwann ist diese Generation ausgestorben. Das nur nebenbei. Dritter Punkt, der mir noch wichtig ist in diesem Zusammenhang. Jesus kommt am Ende zu zwei verschiedenen Anlässen. Das erste, Jesus kommt mit großer Macht und Herrlichkeit im Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Das ist eine Vision. Wir werden dann gleich noch die andere sehen. Das ist für die Völker der Erde. Und im Vers 27 davor sagt er, er kommt für sie wie ein Blitz, der den ganzen Horizont erhellt. Das ist so überwältigend und plötzlich auch für sie, für die Völker, die klagen und jammern werden, dass keiner damit gerechnet hat. Und für sie kommt Jesus als Richter. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Und an dieser Stelle ist es, denke ich mal, wichtig, dass wir die Sichtweise der Propheten im Alten Testament richtig einschätzen. Wenn wir uns mit diesen Prophetien beschäftigen, das möchte ich einfach noch mal kurz einblenden. Wir sehen hier links die Sicht, was die Propheten sahen. Die alttestamentlichen Propheten haben Dinge vorhergesagt, die sie teilweise selber nicht richtig verstanden haben, was ja auch normal ist, wenn du nicht weißt, wie sich das erfüllen soll. Und das wird uns auch im 1. Petrus 1, 10 bis 12 gesagt, dass eben die Prophetien von den Propheten damals Dinge vorausgesagt haben, wo sie teilweise auch die ganzen Zusammenhänge nicht richtig zusammenstellen konnten. Sie glaubten, dass alle Prophezeiungen im Blick auf den Messias sein erstes Kommen betreffen. Und wir sehen hier bei diesem Blick, sie sehen das Kreuz, das wird gesagt, sie sehen den Heiligen Geist, sie sehen aber zum Beispiel nicht die Himmelfahrt, sie sehen auch nicht das Zeitalter der Gemeinde, sie sehen auch nicht die Entrückung, sie sehen dann wieder den Antichristen und die große Trübsal und den Ölberg, den gespaltenen Ölberg, auf den Jesus wiederkommt. Und dann die Zukunft, was dann noch alles kommt, das alles sehen sie. Aber sie sehen nicht eben die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde zwischen Kreuz und Krone. Sie sahen die Ereignisse eben wie Bergspitzen, die Täler und Zeitabschnitte dazwischen nicht. Und deshalb war auch dieses besondere Ereignis der Entrückung vor der sichtbaren Wiederkunft für alle Völker der Erde nicht im Blickfeld der alttestamentlichen Propheten. Aber es ist deutlich vorhergesagt. Jesus kommt noch davor, aber nur für eine ganz spezielle Gruppe. In den Versen 40 bis 42 wird es deutlich gemacht. Und das macht er seinen Jüngern deutlich. Er sagt ihnen, das kommt vorher. Er kommt, um seine Kinder, seine Gemeinde zu holen. Und dann sagt er, wie wir es hier in dem Text lesen können, der eine wird zurückgelassen, der andere mitgenommen. Die arbeiten beide. Da geht es noch recht normal zu. Das sind scheinbar noch nicht so gewaltige Katastrophen. Die arbeiten noch ganz normal auf dem Feld. Die sind noch ganz normal an der Mühle. Der eine steht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, der andere nicht. Und wir merken heute, denke ich mal ganz krass, in unserer christlichen Welt, was für Gräben es da gibt zwischen Menschen, die Jesus nachfolgen, die in einer Beziehung zu Jesus stehen und solchen, die einfach nur irgendwo das Christliche pflegen, die irgendwo das noch so dazunehmen zu ihrer weltlichen Sicht, die sie haben und die in keiner Beziehung, in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus stehen. Und wir merken, was für eine Bedeutung diese persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mir diese Frage immer stelle, lebe ich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus? Wenn ich mit ihm angefangen habe, dann habe ich diesen Zugang zum Heiligen Geist bekommen. Und dann bin ich auch von ihm errettet worden. Und dann bringt er mich auch in die Ewigkeit. Da gibt es keinen Zweifel dran. Und trotzdem ist diese lebendige Beziehung zu Jesus im Fokus. Es gibt noch viele andere Stellen, ich habe die hier mal aufgelistet. Ihr findet es auch in jeder Konkordanz und so weiter. Die Stellen, die sich alle mit der Entrückung beschäftigen, das sind viele Stellen. Das ist nicht irgendein Nebenereignis, sondern das ist ein ganz wichtiges Ereignis. Und deswegen möchte ich auch noch mal hier eine Grafik reinbringen. Die habe ich von den Studienfaltkarten von InnerCube. Das sind übrigens sehr, sehr gute Faltkarten, die sehr gut zusammenfassend Dinge, bestimmte Themen in der Bibel darstellen. Und diese Darstellung hier von der Entrückung schildert diese drei Meinungen von zwei Theologen. Nee, das ist jetzt der Witz von den Juden. Ne? Aber da gibt es noch viel mehr. Auf jeden Fall gibt es diese drei Hauptmöglichkeiten, das zu sehen mit der Entrückung. Und die Ausleger sind sich darin einig, dass die Trübsalzeit, das heißt die 70. Jahrwoche von Daniel, die er voraussagt, der Tag des Herrn, ausschlaggebend ist für die jeweilige Positionierung. Und da gibt es eben dann die denken, das ist vor der großen Trübsal, also diese 7 Jahre, wo wirklich die massiven Probleme auf dieser Erde kommen. Andere in der Mitte, beziehungsweise vor dem Beginn der Zornschalen Gottes, das ist auch wieder unterschiedlich, oder eben am Ende der großen Trübsal. Alle sind sich einig, dass es eine besondere Hinwegnahme der Gläubigen geben wird. Und ich persönlich, ich sage es euch einfach mal so ganz offen, ihr könnt mich dafür kritisieren, wie ihr wollt, ich bleibe trotzdem dabei, ich tendiere zu der Vorentrückung. Unter anderem auch, weil damit wirklich keinerlei Berechnungsmöglichkeit besteht. Bei den anderen schon, ne? Wenn die große Trübsal anfängt, dann kann ich anfangen zu rechnen. Wenn sie vorher stattfindet, kann ich nicht rechnen. Und weil Jesus mehrmals explizit betont, sehr eindrücklich, auch noch nach diesem Abschnitt mit den 2 Gleichnissen, da kommen wir gleich noch zu einem, da betont er das sehr eindrücklich, dass es wichtig ist, dass wir das uns ganz deutlich vor Augen stellen. Zeit und Stunde weiß gar niemand. Nicht mal er selber, nicht mal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Es weiß wirklich niemand. Und wir wissen aber etwas darüber trotzdem. Jesus kommt, wenn wir es am wenigsten erwarten. So steht es im Vers 44. Und ich habe mir überlegt, wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ein Ereignis, das dich total überrascht, das dich überfällt. Wie ein Unfall zum Beispiel. Ne? Du gehst am Morgen aus dem Haus, plötzlich kracht dir einer rein, du hast nicht damit gerechnet und dein Tagesablauf kommt total durcheinander, wenn es ein milder Unfall ist. Wenn es ein größerer Unfall ist, dann kommt noch mehr durcheinander. Oder ich musste auch an den 11. September 2001 denken, mit den Anschlägen auf das World Trade Center. Ganz viele Leute, die wissen noch ganz genau, was sie da gemacht haben. Ich weiß es auch noch. Ich weiß noch, wo ich da war. Ich weiß vieles überhaupt nicht mehr, aber das weiß ich noch. Und das ist so etwas, wo er hier sagt, wenn wir es am wenigsten erwarten, dann kommt er. Das kann ganz plötzlich sein und wir sind bei Jesus. Er kommt, um uns zu holen. Und dann sagt er eben, deshalb haltet euch bereit. Und das hat mir noch mal so einen neuen Auftrieb gegeben, zu sagen, ja Mensch, ich möchte es wirklich. Ich möchte es wirklich in meinem Leben realisieren. Ich möchte bereit sein. Ich möchte mit ihm in Verbindung sein. Ich möchte, dass er viel mehr Raum bekommt in meinem Gedanken, in dem, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich bete und dass ich ihn mit einbeziehe, dass er wirklich was zu sagen hat in meinem Leben. Das möchte ich noch viel mehr. Ich möchte bereit sein. Ich möchte nicht in einem Moment, dass er im Moment kommt, wo ich so richtig daneben bin. Ich möchte, dass ich bereit bin. Es gibt viele Momente, wo ich richtig daneben bin. Und ich bete jetzt, ich fange jetzt an zu beten. Herr, schenk, dass ich das schaffe, bereit zu sein. Und noch das Vierte, das Letzte, und das ist mir jetzt noch wichtig, dass wir nicht nur diese ganzen Unsicherheiten und Herausforderungen vor uns sehen, sondern auch Vorbereitungen auf die Zeit der Krisen. Ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, das wir wahrscheinlich noch viel mehr bedenken müssen. Deswegen auch nur ein paar Gedanken dazu. Wir lesen das mal ganz schnell durch hier noch. Ich sehe schon auf die Uhr. Oder wir lassen es. Ihr kennt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ne? Wer hat es noch nicht gelesen von euch? Seid ehrlich. Da vorne hier. Du? Also dann liest es nachher. Es geht um 10 Jungfrauen, die erwarten den Bräutigam, sagt Jesus. Ne? Und dann kommt er nicht so schnell, wie sie denken. Und die brauchen aber, es wird dunkel und die brauchen Öl, um ihre Kerzen zu haben. Und dann haben 5 vorgesorgt in ihren Öllampen, dass sie das haben. Und 5 haben nicht vorgesorgt. Und dann kommt plötzlich der Bräutigam, oder sie sehen, sie hören, dass er kommt. Und die 5, die nicht vorgesorgt haben, die sagen zu denen, die vorgesorgt haben, gebt uns von dem Öl. Dann sagen sie, wir können nichts, sonst haben wir nichts mehr. geht schnell was kaufen. Dann gehen die zum Kaufen, dann kommt der Bräutigam, der nimmt sie mit rein und dann ist das Tor zu und dann nachher kommen die fünf, die das noch versucht haben, sich zu besorgen und klopfen und klingeln und dann sagt der Bräutigam, ich kenne euch nicht. Und dieses Gleichnis schließt dann Jesus ab, seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und ich möchte wegen der Zeit nur einen Aspekt heute Morgen herausgreifen. Wie können wir aus Gottes Sicht auf Krisen vorbereitet sein? Und in diesem Zusammenhang schildert der Text drei Dinge. Das erste, du brauchst genügend Öl im Vorrat. Öl in der Bibel ist zum einen ein wertvolles Nahrungsmittel und hat gleichzeitig heilende Wirkung. Und symbolisch wird es auch für die Salbung mit dem Heiligen Geist verwendet und für den Zuspruch durch das Evangelium. Im symbolischen Sinn bedeutet es also, der Heilige Geist und das Evangelium sollen in meinem Leben eine wesentliche Rolle spielen. Sie sollen dort präsent sein. Und das hat total praktische Auswirkungen. Das ist nicht nur irgendwas so super Geistliches, sondern das hat ganz praktische Auswirkungen. Mein Verstand wird von Gottes Wahrheit geleitet, wenn der Heilige Geist da ist, wenn er präsent ist. Und nicht von dem, was man als menschlich normale Reaktion bezeichnet. Wir reagieren so oft so menschlich normal und finden das auch noch normal. Und da liegt die Herausforderung, lass deinen Verstand und das, was du als verstandesmäßig rational einordnest, lass das in Frage stellen von dem, was Gott sagt. Und dann das Zweite, ich lebe in einer konkreten Beziehung zu Gott im Alltag. Das heißt, dort, wo ich meine Entscheidungen treffe, wo ich zumindest mitbestimme, wie es läuft, dort spielt das, was Gott sagt und wie er Dinge beurteilt, eine wesentliche Rolle. Und wenn Krisen auftauchen und sich verdichten, meist im zwischenmenschlichen Bereich, aber gerade auch bei Schicksalsschlägen oder Überforderungen oder Zukunftsängsten, dann entscheide ich mich zu dem, was Gott sagt. Und dann gebe ich dem den Vorrang gegenüber allem anderen, was irgendwie Spezialisten mir sagen oder menschliche Krücken, die mir angeboten werden und so weiter. Und damit wird klar, warum die fünf klugen Jungfrauen dieses Öl nicht einfach ausleihen konnten. Diese Art von Öl kann jeder nur selbst ansammeln. Das war keine unterlassene Hilfeleistung oder selbstsüchtiges Horten von Gütern dieser fünf klugen Jungfrauen, sondern es ging um eine grundsätzliche Entscheidung im Vorfeld. Wie gehe ich mit Nöten um, die mich direkt betreffen? Gehe ich immer zuerst die menschlichen Wege, wie alle es machen, oder gebe ich dem Reden Gottes, der Leitung seines Heiligen Geistes, den Vorrang? Erfahrungen im Umgang mit Krisen kann man nicht ausleihen. Die muss jeder selber machen. Aber du kannst sie machen, indem du Jesus zutraust, dass das, was er sagt, stimmt. In dem Moment, wo du in eine Krise reinschlitterst. Das Zweite, Vorbereitung auf die Zeit der Krisen. Es gibt eine Zeit der Vorbereitung auf Krisen. Zumindest aus Gottes Sicht. Bei den Menschen, die es zulassen, benutzt Gott Krisen, um uns zu zeigen, dass seine Worte immer stimmen. Im Gegensatz zu dem, was Menschen so versprechen. Und um ein Vertrauen aufzubauen, das genau dort noch hält, wo nichts anderes mehr hält. Ich möchte ganz kurz nochmal was erzählen, was ich vor 13 Jahren, was mich da besonders geprägt hat. Ich habe das schon mal hier erzählt, nur nochmal ganz kurz. Ich hatte 2009 einen Herzinfarkt und danach längere Zeit Angina pectoris. Ängste, Panikgefühle, totale Ungewissheit und so weiter. Mein Vertrauen in Gott war plötzlich weg, muss ich ganz ehrlich sagen, und dafür ein Klammern an Ross und Reiter, Ärzte und Sanniwagen. Das waren so die Lösungen für mich damals. Bis Gott mich bewusst vor die Vertrauensfrage gestellt hat und ich mein Leben wieder ganz neu an ihn losgelassen habe. Er hat gefragt, glaubst du, dass ich weiß, was bei dir abläuft gerade? Weil ich wieder so eine Panik bekommen habe. Glaubst du, dass ich das weiß? Und das hat bei mir zu einer richtig massiven Entscheidung geführt, dass ich mal gesagt habe, ja, ich glaub's dir. Und dann habe ich losgelassen und dann habe ich gemerkt, zur richtigen Zeit schenkt er die richtigen Entscheidungen. Und ich denke auch das, was wir heute Morgen gesehen haben in diesem bedrückenden Film von Afghanistan, da dürfen wir auch wissen, bei diesen Menschen, er hat sie im Blick, er hat jedes einzelne seiner Kinder im Blick und er schenkt jedem Einzelnen zur rechten Zeit die richtige Entscheidung. Und er hilft zur rechten Zeit, so wie Gott eben jedes seinen Kinder auch hilft, wenn es sich an ihn wendet. Das dürfen wir wissen. Gottes Wegweisungen und Verheißungen stimmen immer im Gegensatz zu unserem menschlichen Lösungsversuchen. Und das Dritte noch, bevor der Bräutigam kommt, werden die Krisen immer dichter und größer. So wird es ja ganz deutlich in der Bibel geschildert. Und Jesus hat es ja im Kapitel 24 sehr eindrücklich dann auch ausgeführt, nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns zu motivieren, die aktuellen und persönlichen Krisenzeiten unseres Lebens als Chance zu entdecken. Und das ist jetzt eine ganz bewusste Sache, da kann ich sagen, nee, das will ich nicht, ich will keine Krisen und ich will das auch immer so schnell wie möglich wieder weghaben. Oder ich sage, ich stelle mich dem, ich lasse meine Lampen füllen, indem ich sage, ja, wenn die Krise kommt, Herr, ich möchte jetzt lernen, was du damit vorhast bei mir. Du möchtest irgendwas machen, auch wenn sie mir überhaupt nicht passt und wenn ich so dagegen bin, gegen das, was da gerade passiert. Aber ich möchte von dir jetzt lernen. Wenn wir es nicht lernen, Jesus und sein Wort ganz praktisch in unseren Alltag zu integrieren, dann werden unsere Lampen leer sein, wenn diese globalen Krisen kommen. Ich möchte zum Schluss unter all den globalen Krisen noch mal ganz kurz vier davon aufzählen, in denen wir gerade so drinstecken. Wir haben die Corona-Krise, wir haben die Inflationskrise, wir haben die Energiekrise, wir haben die Klimakrise. Weiß nicht, könnten wir noch weitermachen, aber die sind global. Und einfach mal die Frage stellen, wo dominiert Angst? Wo stehe ich in Gefahr zu horten? Wo baue ich finanzielle Sicherheiten aus, ohne Gott mit einzubeziehen? Wo bin ich dabei, meine Großzügigkeit zu verlieren und die Not anderer zu verdrängen, weil ich nur noch um mich bekümmert bin? Bist du bereit, Gott zu sagen, Herr, zeige mir, in welchen Entscheidungen ich dich nicht mit einbeziehe? Ich glaube, das könnte ein Gebet sein, das dir enorm hilft, dass Gott dir einen Weg zeigen kann, richtig damit umzugehen und auch zu entdecken, wo du einen falschen Weg gehst. Herr, zeige mir, in welchen Entscheidungen ich dich nicht mit einbeziehe. Lasst uns unsere Lampen füllen mit konkreten Erfahrungen des Eingreifens Gottes. Ich möchte mit drei Versen schließen aus dem Römer 5, 3 bis 5, die uns in die richtige Grundeinstellung in diesem herausfordernden Kontext des Umgangs mit Krisen vermitteln, denke ich mal. Da sagt er in Vers 3, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Super Sache. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich. In der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Stell dir das vor, du wirst nicht enttäuscht. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wunderbare Worte, ganz wichtige Worte, nehmt die mit. Und betet darüber und lasst sie zur Realität werden in eurem Leben mit Jesus. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir stehen wirklich in herausfordernden Zeiten und wir erwarten dich, wir freuen uns, wenn du kommst und wenn du uns holst, weil die Ewigkeit unser Zuhause ist bei dir. Und wir danken dir, Herr, dass wir einen ganz anderen Weg gehen können als viele Menschen, die diese Hoffnung nicht haben und die diese Wege von dir nicht haben, dieses Öl nicht haben. Aber wir sind manchmal auch in der Gefahr, ganz andere Wege zu gehen, ganz andere Dinge in den Vordergrund zu rücken, als das, was du uns sagst, dass wir tun sollen. Und so hilf du uns dabei, Herr, dass wir in der richtigen Art und Weise warten, dass wir dich hineinnehmen in unsere Entscheidungen, in unseren ganz praktischen Alltag, Herr, dass du da richtig Raum hast und dass deine Hoffnung uns regiert, die Zuversicht, und dass dieses Licht auch in dieser ganzen Dunkelheit zu anderen Menschen strahlt, sodass sie ein Verlangen danach bekommen, auch dieses Licht kennenzulernen. Darum beten wir, Herr. Und wir danken dir für dein Begleiten, dein ganz persönliches Begleiten in unserem Leben, Herr. Jeden Einzelnen unter Milliarden von Menschen hast du im Blick. Und das ist deine Eigenschaft. Das kannst nur du. Aber dir gehören wir. Und deswegen loben und preisen wir dich. Amen.